Ja, Tag Christian, das ist schön, dass du wieder mit am Start bist.
Ja, hallo Henrik, ja, ich freue mich gleichermaßen.
Also, bisher läuft es ja eigentlich mal ganz gut mit unseren Podcast-Folgen. Wir haben schon unterschiedlichste Themen diskutiert. Lass uns doch heute mal das Thema Forschung diskutieren. Lehre hatten wir jetzt ja schon. Wie geht gute Lehre aus unserer Sicht? Aber zweiter großer Aspekt bei uns an der Hochschule, bei uns am Umweltcampus, ist ja Forschung. Daher direkt die Frage, ganz direkt, forscht du?
Also das passt hervorragend, Henrik, weil ich habe heute an unseren Dekan meinen Antrag für die Freistellung für besondere Forschungsvorhaben im Sommersemester eingereicht.
Ah, das heißt, also da bist du dann freigestellt von allen Lehrverpflichtungen und kannst mal in Ruhe den Dingen auf den Grund gehen. Was machst du da?
Also ehrlich gesagt, das ist der Antrag ist insofern ein bisschen besonders. Dort sind 4 Forschungsprojekte adressiert, die auch teilweise unterschiedlich sind. Und 3 von denen hängen noch an Entscheidungen, ob Stiftungen das finanzieren. Bei zwei sind Ministerien beteiligt, da sind die Entscheidungsprozesse manchmal ein bisschen länger. Deswegen kann ich noch gar nicht genau sagen, was ich mache. Das sind alles spannende Themen. Eins davon wird es auf jeden Fall während des Forschungssemesters werden. Aber ich weiß noch gar nicht genau, welches. Und diejenigen, die nicht unterstützt werden, jetzt sofort, was ja passieren kann. Ich habe von dem einen Sponsor schon gehört, dass es womöglich einen Haushaltsstopp wegen der allgemeinen Krisensituation gäbe. Dann werden die aber natürlich nicht sterben, diese Projektideen, sondern dann in anderen Formen oder vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt.
Ah ja, das klingt ja spannend. Worum geht es so grundlegend thematisch? Ich meine, du bist ja nun mal Betriebswirt, also wahrscheinlich eher wirtschaftliche Themen. Wie muss man sich Forschung im betriebswirtschaftlichen Umfeld vorstellen? Also ich denke, bei Forschung, wenn man denkt, Forschung an der Hochschule, an der Universität oder jetzt bei uns an der Hochschule für angewandte Wissenschaften, da steht der Prof mit dem Kittel im Labor, da blubbert's und kocht über. Und wir haben ja auch solche Labore, die sehr chaotisch organisiert sind, sagen wir es mal so. Aber wie sieht Forschung im Bereich Wirtschaftswissenschaften aus?
Also es ist eine völlig berechtigte und sehr spannende Frage. Eines der Projekte, von dem ich Ihnen gesprochen habe, mache ich zusammen mit 2 Kollegen. Einer ist BWLer, einer ist Psychologieprof an der Uni. Und der macht sich ein bisschen über uns BWLer immer lustig. Der behauptet nämlich, ich sage das jetzt in Klammern, völlig unberechtigterweise, dass es im BWL gar keine richtige Forschung gibt. Der sagt immer, was macht denn ihr da? Und ich weiß, dass Mediziner, Ingenieure, Chemiker, alle möglichen Naturwissenschaften insgeheim das Gleiche denken. Aber es gibt auch bei BWL-Forschung. Also ich habe eigentlich in meiner ganzen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Forschungskarriere immer so bestimmte Themengebiete beackert. Das erste Thema, mit dem ich mich viele Jahre beschäftigt habe, das ist hervorgegangen aus meiner Doktorarbeit, ist Unternehmertum an der Grenze zwischen Staat und privatwirtschaftlich. Also da habe ich mich intensiv damit beschäftigt, was passiert eigentlich, wenn der Staat beginnt, unternehmerisch zu sein? Das tut er ja manchmal und man darf, wie ich finde, völlig berechtigt die Frage stellen, erstens darf er das und zweitens sollte er das und sollen tut das ja dann vor allem, wenn dabei auch was Gutes bei rauskommt. Und ja, das kann man natürlich erforschen. Und da gibt es ganz viele Anknüpfungspunkte. Es gibt ganze Gruppen von Unternehmen, deren Existenz genau an dieser Scheide zwischen Staat und Privatwirtschaft sich befindet. Ich habe mich in meiner Diss mit einem bestimmten Geschäftsgebiet der Sparkassen beschäftigt. Sparkassen denken heutzutage ja, sie seien Banken. In Wirklichkeit sind es aber gar keine Banken. Es sind im Prinzip auch staatliche Selbsthilfeeinrichtungen oder kommunale, auch das ist ja staatliche, Selbsthilfeeinrichtungen. Und das war super spannend, als Wirtschaftswissenschaftler zu untersuchen, was tun die? Tun die das mit Erfolg? Und tun die es auf der richtigen rechtlichen Grundlage? Und aus diesen Forschungsideen heraus, weil da super spannende Ergebnisse rausgekommen sind, die wir auch vielfach veröffentlicht haben, habe ich mich dann noch mit beschäftigt, mit einem anderen großen Gebiet, was sogar ganz, ich sage das jetzt mal, campusnah ist. Die Idee ist auch erst am Campus geboren worden. nämlich mit einer zweiten großen Gruppe, die im Prinzip auch an dieser Grenze tätig ist, sind die Stadtwerke. Mhm. Auch das sind im Prinzip so oftmals öffentliche, manche sind schon teilprivatisiert, aber eigentlich sind das öffentliche Unternehmen, die so ein bisschen in der Privatwirtschaft rumfunken wollen. Und das sind ganz viele spannende Fragestellungen, die aus sowas resultieren. Und das ist ein typisches Beispiel für Forschung im betriebswirtschaftlichen Bereich, dass man einfach untersucht, arbeiten solche Unternehmen effizient? Arbeiten die aus einer wirtschaftlichen Perspektive richtig? Und nur wenn sie das tun, so meine These, haben sie auch eine Existenzberechtigung.
Ja, wobei da jetzt ist ja gerade ein Riesenthema durch die Energiekrise. Sind jetzt ja wieder einige Unternehmen in die Schieflage geraten. Wir haben es in der Bankenkrise vor ein paar Jahren ja auch schon gehabt, dass dann Banken verstaatlicht wurden. Also in Frankreich ist jetzt der große Energieversorger, EDF, ist verstaatlicht worden. Das heißt, das Risiko des Betriebs der Kernkraftwerke in Frankreich liegt jetzt beim Staat und damit bei der Gesellschaft, weil das Unternehmen nicht mehr wirtschaftlich tätig sein kann. Das ist ja quasi dann der umgekehrte Weg, ne? Dass also privatwirtschaftliche Unternehmen unter einen Rettungsschirm kommen, damit die dann halt irgendwie noch überleben können, weil sie dann zu systemrelevant sind. Ne? Ist über den Energieversorger, wir haben es jetzt bei Uniper gesehen, ne? Großer Gasversorger in Deutschland, hat sich, ich weiß nicht, ob er sich verzockt hat, aber das ist natürlich schon eine spannende Frage.
Super spannend, weil was du ansprichst, ist ja im Prinzip die Frage der Daseinsvorsorge, der öffentlichen Daseinsvorsorge, die in der Regel herangezogen wird als Existenzberichtigung staatlicher oder unter staatlicher Herrschaft stehender Unternehmen. Und das ist ja auch völlig richtig. Ja, das kann man ja machen. Und die Beispiele, die du jetzt zitierst, ja, die Commerzbank, die zum Teil unter staatlichem Besitz war aufgrund einer Krise, die Lufthansa, der das so ging, Uniper, solche Unternehmen, die sind ja nicht mit der Idee gegründet worden, der Staat wird jetzt unternehmerisch aktiv, sondern der Staat ist eingestiegen, weil er gesagt hat, wenn ich das nicht tue, dann bricht irgendein für unser System relevanter Wirtschaftsbereich weg, dann gibt es vielleicht keine Flugverbindungen mehr, ich sage jetzt irgendwas, oder Gasversorgung gerät dann ins Stocken, solche Themen. Ja. Das ist nochmal eine andere Schublade, die auch super spannend ist. Das, was ich viele Jahre geforscht habe, ist eine Fragestellung, die ich manchmal auch ganz spannend schon mit Studis diskutiert habe dann, die ja teilweise, gerade wenn sie bei uns am Umweltcampus sind, weil sie aus bestimmten Gründen vielleicht auch am Umweltcampus sind, bestimmten Überzeugungen, die im ersten Gedanken oftmals dazu tendieren zu sagen, ah, das muss reguliert werden, das gehört zum Staat und das ist total wichtig. Und wenn ich dann frage, okay, aber dann müssen wir uns doch aber darüber einig werden, dass das, was dann dort an Aufwand, an Kosten produziert wird, nur so kann man oftmals staatliches Unternehmertum messen. Die sind ja nicht alle gewinnorientiert. Das heißt, man kann deren Erfolg nur daran messen, wie effizient gehen sie mit Ressourcen um, die sie verwenden. Mhm. Muss man dann aber nicht sagen, wir vergleichen das jetzt mal mit Wirtschaftsunternehmen und müssen dann gemeinsam entscheiden, wer kann es denn in Wirklichkeit besser? Und man muss ja auch bis zu Ende gucken, wer ist der finale Entscheidungsträger in Staatsunternehmen? Und das sind oftmals politische Entscheidungsträger. Und auf einmal sitzen Leute, die womöglich dafür überhaupt gar nicht ausgebildet worden sind und denen auch die relevante Kompetenz fehlt, in Unternehmen, in Entscheidungsträgerfunktionen und entscheiden vor sich hin, nicht nur zu unserem Guten. Und das ist was, wo ich sage, und ich glaube, das hast du eben auch schon gefragt, ganz kurz, wozu führt es dann alles, wenn wir forschen? Was für Antworten verspricht man sich? Was ist denn das Ergebnis von sowas? Das Ergebnis ist meiner Meinung nach oder sollte meiner Meinung nach sein, dass irgendwie unser Gesellschaftssystem von Forschung profitiert, weil irgendwelche Abläufe, Strukturen, was auch immer, optimiert werden kann auf Grundlage von Ergebnissen, die die Forschung liefert.
Spannend, ja. Das ist, also jetzt setze ich mal kurz meinen Physiker-Nerd-Hut auf und sage, das ist eh alles keine Forschung, also wahre Forschung kann nur der Physiker. Alles andere sind nur Hilfswissenschaften, die uns zu dienlich sind, weil das für uns zu langweilig ist. Aber ja, das ist, wenn man daraus dann allgemeingültige Regeln ableiten kann oder Handlungsempfehlungen ableiten kann, wie politische Entscheidungen auch getroffen werden. Also ich denke, ne, Flughafen Berlin-Brandenburg, da waren ja politische Vertreter im Aufsichtsrat, die keine Ahnung von dem
Ja.
Thema hatten.
Diese
Mit
Beispiele gibt es
dem,
zuhauf, Henrik.
also das
Ja.
ist schon, und am Ende, ne, landet es nur deswegen in der Presse, weil es halt eskaliert. Was die, am Ende des Tages, was die Kosten angeht, ne? Das ist ja dann einfach so. Wobei ich mich auch da manchmal frage, ist dann so ein Schrecken mit Ende
Ja.
nicht
Ja.
sinnvoller? Wird schon irgendwie weitergehen, aber das sagt jetzt so der naive Nicht-Betriebswirt, ohne dass man jetzt weiß, wie man das jetzt volkswirtschaftlich zu bewerten hat, wenn da mal so ein ganz großer umkippt. Schön ist das dann natürlich auch nicht. Aber also das heißt dann, bist du im Sommer komplett damit
Nee,
beschäftigt.
ehrlich gesagt, damit nicht, weil dieses Themenfeld, ich habe das eben so viele Jahre bearbeitet und dann bin ich ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind zu einem neuen Thema gekommen. Ich glaube, das habe ich in einer Nebenbemerkung auch in einer vorangegangenen Podcast-Reihe von uns mal gesagt, ich bin mal über ein studentisches Projekt auf ein neues Thema gekommen. Da habe ich ein Studentenprojekt gemacht zum Thema regionale Wertschöpfung. Und dieses Thema wurde dann von einer Stiftung entdeckt, die gesagt haben, Herr Kandert, darauf hat die Welt. Bitte, hier ist Geld, forschen Sie weiter. Und das habe ich dann tatsächlich gemacht. Und daraus sind richtig große Projekte auch schon entstanden, die auch jetzt von unterschiedlichen Institutionen vielfach gefördert wurden. Und drei der Anträge, die ich gerade laufen habe, und drei der vier Forschungsthemen, die ich in meinem Antrag, den ich heute weggeschickt habe, auch angesprochen habe, beschäftigen sich mit dem Thema der regionalen Wertschöpfung. Ein bisschen habe ich da auch Glück gehabt, muss ich sagen. Das war, ist schon natürlich ein Thema, was mich interessiert. Nur dann kann man ja wirklich mit ein bisschen Leidenschaft und Liebe auch forschen.
Naja, genau.
Aber jetzt explodiert das natürlich. Ja? Also jetzt reden plötzlich viele vom Ende der Globalisierung und zurück zu regionalen Strukturen und regionalen Lieferketten, Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit, insbesondere wenn es um Lebensmittel geht. Und das ist ein totales Modethema geworden,
Ja.
was natürlich super toll für uns ist. Ich forsche immer in einem Team zusammen und das ist natürlich super für uns, weil wir sind jetzt plötzlich ganz gefragt. Und das Thema ist modisch. Im Prinzip geht es darum, zu messen, welche regionalen Wertschöpfungsbeiträge Unternehmen liefern. Und es geht darum, wie man dieses Wissen darum, wie man das mit dem Produkt für den Konsumenten verbinden kann. Erstens, also das ist ein ganz interessantes Thema. Wie kann der Konsument Unterstützung finden, um die richtigen, in dem Sinne richtigen Kaufentscheidungen zu treffen? Also
Okay.
wenn man sagt, richtig ist, ich will die regionale Wirtschaft, wo immer es geht, unterstützen. Das sei ja jedem anheimgestellt, ob er das gut findet oder nicht. Aber falls es Leute gäbe, die das wollen, dann brauchen die ja eine Entscheidungsgrundlage. Und das ist sicherlich nicht das Etikett Apfel, das du bei Edeka siehst, wo drauf steht, ich bin von hier.
Ja.
Könntest du dich ja mal fragen, wo hier ist
Ja,
eigentlich?
genau.
Und wer hat es wie berechnet? Also da braucht es eigentlich belastbare Systeme und Verfahren. Ganz viele Unternehmen fragen explizit danach, sie sagen, helfen Sie uns, dieses Maß zu finden. Ja, das ist super spannend. Ich halte darüber regelmäßig Vorträge und da entstehen immer, ausnahmslos immer, super interessante Diskussionen, wo Leute sagen, ja, das brauchen wir, aber das sind die Probleme, wie gehen wir ran? Und ihr da im Elfenbeinturm, jetzt macht mal, dass wir zu irgendwelchen belastbaren Ergebnissen kommen, so dass wir damit arbeiten können. Das ist das eine. Und das zweite Thema ist, das sage ich jetzt so völlig subjektiv, das ist meine Überzeugung. Das ist eigentlich das einzig sinnvolle Instrument, wenn man Subventionen beurteilen will oder wenn man sozusagen entscheiden will, wo man subventioniert, wenn diese Subvention einen regionalen Strukturförderungsauftrag hat, dann muss
Ja.
man, kann man eigentlich nur als Grundlage für diese Entscheidung einen regionalen Wertschöpfungsbeitrag heranziehen. Dass den aber nicht gibt, passiert das auch nicht. Und so wird heute keine Ahnung, der Jahresüberschuss oder der Cashflow herangezogen, aber keiner hinterfragt, wo der Cashflow herkommt, wo er hingeht und an wen eigentlich später mal der Jahresüberschuss ausgeschüttet wird.
Ja, das ist also, wo du das also gerade sagtest mit dem Obst, eigentlich eine spannende Frage, die wir dann auch in der ja, ich sag mal, Energietechnik weitesten Sinne haben, wenn es um die Frage geht, wie sieht denn der Carbon Footprint von Produkten aus? Oder wie groß ist nun mal der Einfluss auf die, auf den Klimawandel? Und dann immer die spannende Diskussion, auch mit Studierenden, ist der Apfel, den man im Mai isst und der aus Neuseeland kommt, klimaneutraler als der Apfel, der regional produziert wurde, aber nun mal im Oktober geerntet wurde und bis Mai im Kühlhaus lag. Was ist denn da nachhaltiger? Und ja, dann stellst du mir, kommst du zu dem Ergebnis. Erstens, wie definierst du das? Was sind die Systemgrenzen? Was nimmst du rein? Was nimmst du raus?
Genau.
Und dann gibt es auch da ja kein richtig und kein falsch. Also ich hatte jetzt letztens noch einen Beitrag auch von einem ganz angesehenen Ökonomen aus der Schweiz, der ausgerechnet hat, dass Fahrradfahren klimaschädlicher ist als Autofahren.
Und echt?
Ja, also super, ja, also kann man so rechnen, mathematisch ist es nicht falsch. Er sagt halt, ja, wenn der Fahrradfahrer jetzt so viel Fahrrad fährt, 100 Kilometer am Tag, dann muss er ja die verbrannten Kalorien aufnehmen. Und wenn er das mit Rindfleisch macht, dann ist die Rindfleischproduktion so schlecht klimatechnisch, wenn zwei Leute im Auto sitzen, ist das Auto klimaneutraler. Ja, kann ich mathematisch so rechnen. Aussage absoluter Kokolores. Aber dadurch, dass er so ein renommierter Wissenschaftler an einer angesehenen Universität in der Schweiz ist und auch beratend für die Schweizer Regierung unterwegs ist, muss ich sagen, wo ist denn da der wissenschaftliche Qualitätsanspruch bei solchen Aussagen? Und naja, es ist ja nicht falsch. Ne? Und er rühmt sich damit, dass er eine Diskussion angeregt hat. Weltklasse. Also von daher, ja, gar nicht so einfach, aber trotzdem, wie du ja sagst, ein wichtiges Forschungsthema, um mal zu definieren, was ist denn eigentlich der richtige Weg, um dann daraus Kennzahlen abzuleiten und dann zu entscheiden, gehen wir links rum oder gehen wir rechts rum, weil beide Wege erstmal plausibel klingen. Ne?
Genau, also jetzt nur, um dir mal ein Gefühl zu geben, wo sowas hinführen kann, und das finde ich ganz spannend, deswegen mache ich es ja auch mit Freude und bin neugierig darauf. Wir sind dabei, also dadurch, das hat halt einfach was mit meiner sozusagen Sozialisierung als Wirtschaftswissenschaftler zu tun. Das hat immer was mit Zahlen und Rechnungswesen und so zu tun. Und ich sage, es gibt Regeln fürs Rechnungswesen und da gibt es schon Regelwerte und die Zahlen hat jedes Unternehmen. Also müssen wir versuchen, mal mit dem zu arbeiten, was wir haben, um einen Schritt voranzukommen. Und das kann man machen, da gibt es tolle Ansätze. Und wenn wir jetzt tatsächlich einen Schritt weiterkommen und wir haben schon einen Prototypen eines solchen Modells entwickelt und eines der Projekte, was wir jetzt beantragt haben, das soll diesen Prototypen auf viele hundert Unternehmen als Testobjekte ausweiten. Und daraus wollen wir lernen. Wenn das funktioniert, ist es auch gut. Und dann haben wir schon erste vorsichtige Gespräche mit großen Buchhaltungssoftwareanbietern, also Datev, Edison und so, initiiert, die das natürlich mega spannend finden. Die wissen auch, alles, was mit dem Thema ESG, Nachhaltigkeit, da ist das ja ganz nah dran, zu tun hat, das wird zukünftig auch bei uns eine Rolle spielen. Da geht es irgendwann nicht mehr nur um Soll und Haben, Gewinnermittlungen, Steuern ans Finanzamt schicken oder so ein Zeug, sondern da geht es um viel mehr im Bereich Reporting. Und die sagen, naja, wenn ihr mal ein Modell habt, von dem ihr bewiesen habt, es funktioniert und man kann damit belastbare Zahlen sozusagen ableiten, dann könnten wir uns doch mal unterhalten, wie wir das in zum Beispiel so eine Datev-Software, Datev für diejenigen, denen das nicht bewusst ist, ist der mit Abstand größte Marktführer für Buchhaltungssoftware in Deutschland. Fast jedes Unternehmen bucht seine Zahlen mit einer Datev-Software. Und jeder Steuerberater arbeitet damit. Das heißt, wenn man dann in dieses System sozusagen oder an dieses System andockt, dann hat man natürlich sofort eine Mega-Reichweite. Und das ist cool. Dann kann man sowas auch verbreiten nachher. Und so finden solche Dinge den Weg von einem Studentenprojekt über ein paar spinnerte Ideen von zwei Profs und ein paar Forschungsprojekte dann tatsächlich irgendwann in die wirtschaftliche Realität. Und das wünschen wir uns halt.
Ah ja, das ist ja spannend. Aber was man dann, was ich beobachte bei uns im Bereich, so ja, das ganze Thema der Nachhaltigkeit, ne, wie kann man jetzt als Unternehmen die Klimaneutralität nachweisen, da irgendwelche Klimaschutzkonzepte, die ich also auch als Unternehmen einfach nachweisen muss. Auch da mal die Frage, wie rechnet man das? Was nehme ich rein? Was lasse ich raus? Aber wenn die das natürlich etablieren können, dann machen sie damit für eine Bank, die wir da unterstützen, ihre Klimaneutralität darzustellen, und zwar jetzt nicht per Greenwashing, denn das würde ich nicht mitmachen, sondern tatsächlich ehrlich gerechnet. Da haben die auch tatsächlich Spaß dran und knien sich da selber rein, weil das natürlich auch zusätzlicher Aufwand ist, den die da betreiben müssen, um Daten zu liefern, Prozesse anzupassen, Dinge zu verstehen. Aber das ist tatsächlich ein ganz entscheidender Punkt für die Bank, künftig zu sagen, wir bieten klimaneutrale Kredite an.
Weil der erstmal, ist mal
egal, was ist ein klimaneutraler Kredit? Aber wenn man sagen kann, die Bank arbeitet klimaneutral und wenn ich dort bei der Bank einen Kredit habe, weiß ich, damit schütze ich das Klima, dann gehe ich als Kunde oder Kundin dorthin und nicht zur Sparkasse, Volksbank, sonst jemandem, die das Geld zur Not investieren in fossile Unternehmen.
Ja.
Und das ist natürlich spannend, wie man da in den Wirtschaftswissenschaften unterwegs sein kann. Also
jetzt habe ich die ganze Zeit erzählt, wo forschst du denn so?
Ja, also im Moment etwas weniger oder viel mehr, kann man sehen, wie man will, denn als Vizepräsident für Forschung bin ich erstmal für die ganze Hochschule und alle Forschung an der Hochschule verantwortlich, was sehr spannend ist, dadurch, dass ich jetzt mein Vorhaben so also ein bisschen was mitbekommen, was in Birkenfeld bei unserem Umweltcampus passiert. Jetzt sehe ich auch, was in Trier passiert in den Fachbereichen. Klar, Technik stark, Informatik stark, aber auch im Bereich der Gestaltung. Also wenn die sich mit Sustainable Fashion auseinandersetzen, also was ist nachhaltige Mode in diesem Fast Fashion Markt? Auch da arbeiten die mit großen Modeunternehmen zusammen und untersuchen das. Das sehe ich jetzt, das sehe ich auch zum ersten Mal, wenn man ja, läuft ja alles so parallel zwischen Trier und Birkenfeld, aber das ist wirklich eine spannende Sache. Selber, ich meine, mein Fokus liegt ja im Bereich der Modellierung, der Simulation. Ich komme ja aus der Photovoltaikbranche. Wir haben da mal viele Jahre lang einfach Datenanalysen gemacht zur Qualität von Photovoltaikanlagen. Also wie gut läuft denn eigentlich die Stromproduktion? Wo gibt es Probleme? Mit teilweise erschreckenden Ergebnissen, dass die Photovoltaikanlagen einfach überhaupt nicht betreut werden, egal ob das jetzt die kleine Dachanlage ist oder eine große Multi-Megawatt-Anlage, die irgendwo auf der Freifläche steht, dass sich nach dem Einschalten, nach der Stromproduktion keiner so richtig dafür verantwortlich fühlt und damit einfach Stromproduktion verloren geht. Mhm. Und das hat sich so ein bisschen gewandelt durch meine Tätigkeit am Umweltcampus, dass ich jetzt verstärkt einfach in die Energiesimulation gehe. Wir haben uns ja jetzt vor ein paar Wochen mal mit der Software, die wir entwickelt haben, angeguckt, wie kritisch ist denn diese Gaskrise zum Beispiel, dass wir aber die aktuellen Zahlen genommen haben, in unser Energiemodell gesteckt haben, geguckt haben, ja, sind diese Drohszenarien, dass uns im Januar das Gas ausgehen könnte, realistisch? Mit der Quintessenz, ja, ist so. Also wenn wir diese Einsparmaßnahmen nicht haben, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, wäre im Januar Schluss gewesen. Jetzt sieht es im Moment ganz gut aus. Deutschland hat tatsächlich, ich glaube, 20% oder mehr als 20% der Energie, des Energiebedarfs schon reduziert durch die hohen Kosten. Ich denke, das war der Treiber. Und gleichzeitig werden wir jetzt ja in den nächsten Wochen noch Flüssiggas-Terminals ans Netz bringen. Also in Wilhelmshaven entsteht der erste, sodass wir dann mit in der Definition der EU grünem Erdgas versorgt werden. Das ist natürlich nicht grün, sondern dunkelschwarz, aber gut. Das kommt dann halt aus den USA, gewonnen durch Fracking und so viel zum Thema Nachhaltigkeit, aber auch da muss man ein bisschen pragmatisch sein. Und dass jetzt ein Herr Habeck dann als Wirtschaftsminister in Katar um Gas bitten darf, jetzt aktuell ja die Diskussion mit FIFA und WM und so weiter. Ja, also, aber so pragmatisch muss man als Industrienation, glaube ich, dann daran gehen. Und das ist das, was wir untersucht haben. Das heißt also die Software, die wir dann nutzen zum Simulieren von Energiesystemen. Mhm. Wie viel Photovoltaik, wie viel Wind brauchen wir, um klimaneutral zu werden? Also mein Doktorand hat sich das angeguckt hier für Europa. Um einfach mal zu prüfen, schaffen wir denn diese Energiewende überhaupt? Ist das technisch machbar? 100% erneuerbar für den Stromsektor, den Wärmesektor und den Transportsektor? Ergebnis ist, geht, kein Problem. Mhm. Wir müssten nur mal Tempo machen. Aber technisch ist es keine Hürde. Es ist mehr ein
Fragenswollens. Aber das ist eigentlich ganz interessant. Das bedeutet ja, dass wenn also unser beider Motivation und unser Zielrahmen, auf den wir hinarbeiten, nämlich als Forschende Hinweise zu geben, wie Strukturen angepasst werden sollten oder könnten, wie Systeme verbessert werden könnten und ob Dinge funktionieren so oder so, das ist ja in unser beider Fällen das gleiche Motiv. Weil das finde ich eine ganz spannende Frage. Warum macht man das? Warum machst du Forschung?
Ja, also tatsächlich, weil es Spaß macht. Ne? Ich meine, wir sind ja erstmal angestellt oder an der Hochschule für die Lehre. Ne? Das ist ja unsere Hauptaufgabe. Aber ich finde die Freiheit, die wir jetzt vor allem bei uns an der Hochschule in Trier haben, mit der Forschung, die wir machen können, klar, man muss halt gucken, wo kommt das Geld dafür her? Weil die Mittel müssen ja für das Personal irgendwo herkommen und auch für die Geräte, wo ich selber jetzt keine großen Geräte brauche, ist aber dir ähnlich. Da reicht dann der Laptop. Aber wenn wir auch Bereiche, die brauchen wirklich viele Geräte, die dann angeschafft werden müssen für Untersuchungen, für Versuche, für Experimente. Ja gut, da musst du halt Anträge schreiben und das ist mühselig und gewinnst auch nicht immer. Aber, ja. Aber wir sind ja als Hochschule, sind wir ja, also Hochschule Trier sind wir sehr erfolgreich. Wir sind ja die drittmittelstärkste Hochschule für angewandte Wissenschaften in Rheinland-Pfalz mit ja, rund 12 Millionen Euro Drittmittelvolumen. Da lacht jetzt so eine Universität drüber, denkt, ihr seid ja niedlich. Ja, stimmt, aber man muss auch gucken, wo wir herkommen. Und wir sind tatsächlich hier im Land Rheinland-Pfalz auf Augenhöhe mit manch kleinerer Universität. Also die haben nicht viel mehr Drittmittel, obwohl die eine ganz andere Grundversorgung mit Geldern haben. Also da kann man schon so ein bisschen stolz drauf sein. Und halt die Freiheit. Ne? Wir können uns das Thema ja auch so. Das sagt uns ja keiner, also bitte jetzt mal das forschen oder bitte das jetzt mal untersuchen. Wenn du da Bock drauf hast, machst du das. Und dann suchst du dir deine Kolleginnen und Kollegen, mit denen man das gut zusammen machen kann. Denn alleine geht es ja auch nicht. Du brauchst ja immer einen Sparringspartner. Und auch das finde ich wichtig für unsere Studierenden, dass wir die ja dann integrieren können. Im Bachelor über HIWI-Verträge, im Master, dann mit einer Masterarbeit und jetzt ja sogar auch immer besser funktionieren das Thema Promotion. Dass wir ja zahlreiche Projekte haben, in denen Promovierende tätig sind, die dann wie an der Universität dann bei uns arbeiten. Promotion selber dürfen wir ja noch nicht. Das bleibt zu hoffen, dass wir es irgendwann mal dürfen im Land Rheinland-Pfalz. Aber dass wir dann also junge Menschen auch zum Doktor führen können, die dann 3, 4, 5 Jahre an einem Thema gearbeitet haben und qualitativ genauso, wie das die Universitäten haben. Also gar, da sind keine Qualitätsunterschiede. Und das macht natürlich Riesenspaß, wenn man mit jungen Menschen, wenn ich an meine Doktorandenzeit denke, das ist halt eine noch geilere Zeit als das Studium, weil du halt diesen Stress mit den Klausuren nicht hast. Ne? Du hast ja alle Freiheiten und kannst da Dinge tun, die wirklich Spaß machen, die die Nächte um die Ohren schlagen. Und diese Strukturen bieten wir mittlerweile und das macht richtig Spaß, da mit den jungen Leuten da zusammenzuarbeiten.
Du machst, glaube ich, gerade ein ganz neues Fass auf. Das können wir mal, genau. Ich glaube, da können wir einen extra Podcast
machen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. So, da, also an der Stelle dann den Schnitt machen. Das Thema Promotion können wir vielleicht mal wirklich gesondert mal diskutieren. Das ist jetzt so mein Forschungsbereich: Energie, Technik, Energiemodellierung im Moment hoch gefragt. Aber auf kleinerer Flamme als noch vor kurzem durch die Präsidiumsbeteiligung, das braucht auch viele Ressourcen. Also das ist eine spannende Sache, aber da muss man woanders abknapsen.
Frisst Zeit, das kann ich mir schon vorstellen. Aber bei mir ist es im Prinzip genauso. Und das empfinde ich als ganz großen Luxus in diesem Job, dass man halt Sachen machen kann, auf die man einfach so Lust hat. Wo ich sage, auch das würde mich mal interessieren. Und dass man auch ein bisschen diesen zeitlichen Rahmen dafür hat, den wir auch zweifellos, insbesondere in der vorlesungsfreien Zeit haben, dass man sagt, und jetzt setze ich mich mal hin und denk mir mal aus, was eine interessante Frage ist und wie man die beantwortet. Und dann laufe ich eben auch diesen Weg. Und das ist toll. Ich bin neugierig von Natur aus und ich kümmere mich gerne um solche Fragestellungen und versuche da irgendeinen Beitrag zu leisten und was rauszufinden. Das ist mein Motiv, warum ich das mache. Und das mit so hohen Freiheitsgraden tun zu können, das ist toll. Das ist
Genau,
eine gute Facette an dem Job.
denn das ist eine Sache, das kannst du ja in der Privatwirtschaft, wenn du irgendwo, selbst im gehobenen Management bist, hast du diese Freiheiten ja nicht. Da geht es auch um Performance und Kennzahlen beibringen. Da hast du diese Freizeit nicht. Das, also ist wirklich das Angenehme in unserem Job, dass wir da die Möglichkeiten haben und wirklich das Thema uns suchen. Und wenn wir sagen, oh, dann lassen wir das wieder, dann lässt es auch wieder. Ne? Du hast ja keinen, der dir sagt, jetzt bitte mal tun. Prima. Ich glaube, an der Stelle haben wir mal so einen ersten Einblick gegeben. Ja, wir können da noch stundenlang, also da gibt es da so spannende
Wahrscheinlich.
Themen, vor allem, weil sie nun mal ganz aktuell sind. Aber ich glaube, an der Stelle, lass uns das mal aufsparen für die nächsten Folgen. Ja, wir können ja
Jawohl.
noch ein paar zusammen machen. Aber ich glaube, da haben wir so einen ersten Einblick gegeben, vor allem jetzt in das hochinteressante Feld der Forschung im Bereich der Wirtschaftswissenschaften. An einem am Umweltcampus, ne? Das ist ja doch schon mal eine
Jawohl.
ganz andere Sache. Von daher, Christian, besten Dank.
Sehr gern, es hat Spaß gemacht, wie immer. Henrik, bis bald.
Ciao.
Ciao.